Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
Carina und Raul, würdet ihr wissen wollen, ob eure Kinder dieselbe Behinderung haben wie ihr?
Also ich schon, weil frühzeitiges Wissen langfristig Schäden vermeiden könnte.
Ich glaube, ich würde es nicht wissen wollen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es die gleiche Behinderung hat wie ich, gegeben wäre. Und da ich weiß, dass man damit leben kann, werde ich es rechtzeitig erfahren.
Wie leben Menschen mit Behinderungen eigentlich wirklich? Dafür ist immer am letzten Sonntag im Monat hier im Gesundheitsmagazin Platz. Dann senden wir den Podcast Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Jonas Karper, Raul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderungen und Gesellschaft. Heute geht es um Pränataldiagnostik. Seit knapp 2 Jahren übernehmen Krankenkassen sogenannte nicht-invasive Pränataltests. Mit einem Bluttest wird die Wahrscheinlichkeit einiger Behinderungen wie die des Down-Syndroms während der Schwangerschaft festgestellt. Was denken Menschen mit Behinderung über solche Tests?
Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Nur 3,3% aller Menschen, die eine Behinderung haben, haben ihre Behinderung seit der Geburt. Diese Zahl wird auch stetig weniger, weil die Pränataldiagnostik immer besser wird. Heute sprechen wir über Pränataldiagnostik und stellen uns die Frage, ob es irgendwann nur noch Normkinder gibt, ob Kinder mit Behinderung, Menschen mit Behinderung irgendwann aussterben werden und was das Ganze mit unserer Gesellschaft macht. Darüber sprechen wir mit Carina Sturm und Raul Krauthausen.
Hallo.
Hi.
Mein Name ist Jonas Karper. Und da wir alle drei, so viel kann man sagen, alle drei keine Kinder haben, haben wir uns für diese Podcast-Folge eine Expertin in eigener Sache dazu geholt, nämlich Lisa. Sie ist Mama von 2 Kindern, nämlich Frieda, die 5 Jahre alt ist und mit einer Behinderung geboren wurde, und Alois, er ist 2 Jahre alt und hat keine Behinderung. Hallo.
Hallo zusammen.
Schön, dass du mit dabei bist und dich hier wirklich als Expertin zu diesem Thema einbringen kannst. Raul und Carina, ihr seid ja euch nicht ganz einig gewesen, ob ihr wissen wollen würdet, ob euer Kind die gleiche Behinderung hat wie ihr. Ist es eine Thematik, die trotzdem euch im Kopf rumschwirrt, weil ihr selber betroffen seid?
Also ich habe mich relativ früh dazu entschieden, keine Kinder zu haben, weil ich nicht wüsste, ob ich es managen würde, ein krankes Kind zu haben und meine eigene Krankheit, weil ich selber so wenig Energie habe. Aber wenn ich einen Kinderwunsch hätte oder schwanger wäre, würde ich durchaus gern wissen wollen, ob mein Kind dieselbe Erkrankung hat, einfach weil ich viele Dinge in meiner Kindheit und Jugend gemacht habe, die eigentlich sehr, sehr schädlich waren und dadurch sich meine Krankheit auch deutlich verschlechtert hat. Und das hätte theoretisch vermieden werden können.
Schädlich?
Ja. So stellt sich heraus, am Skatepark in der Halfpipe fahren und dabei mehrfach auf den Hinterkopf zu fallen, ist nicht so gut.
Ah, okay.
Wahrscheinlich auch für nicht chronisch kranke Menschen, würde ich denken.
Das heißt, man hätte was anders machen können, wenn man es vorher gewusst hätte?
Man hätte zumindest die Kontaktsportarten meiden können und die Dinge, die wirklich richtig schädlich sind. Auf der anderen Seite steht natürlich auch immer, will man Kind wirklich einschränken in sportlichen Aktivitäten und im Alltag, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Bereust du es, dass du als Kind in der Halfpipe warst?
Also in Retrospekt ja, damals nicht. Damals fand ich es offensichtlich sehr geil. Heute würde ich mir schon die ein oder andere Komplikation weniger wünschen, die da als Folge aufgetreten ist.
Mhm. Raul, welche Gedanken hast du dir zu dem Thema gemacht? Also ist das wirklich, wie du am Anfang gesagt hast, weil es jetzt nicht vererbbar in dem Sinne ist, also ist es dann für dich auch in dem Sinne nicht relevant, dass du im Thema Behinderung nur, in Anführungsstrichen, nur auf dich schaust?
Ja, also ich habe mir öfter schon diese Frage gestellt und das ist sicherlich jetzt auch vom hohen Ross gesprochen, weil ich gerade nicht in der Situation stecke. Aber ich glaube, ich würde es wirklich nicht wissen wollen. Ich würde die nötigsten Untersuchungen machen, die man so macht, der jetzt aber zum Beispiel den Nackenfaltentest oder die Fruchtwasseruntersuchung quasi nicht beinhaltet, sondern einfach diese Standardtests mit, keine Ahnung, Ultraschall und so, die einfach ja, sicherstellen, dass das Kind irgendwie, soweit es geht, gesund ist im Bauch der Austragenden. Aber wenn ich jetzt genauer, spezifischer gehen würde, zu gucken, hat das Kind auch Glasknochen oder hat es vielleicht eine Nackenfalte, dann würde ich da, glaube ich, eher Abstand von nehmen. Einfach auch, weil ich viele Menschen kenne mit Behinderung, Eltern, die behinderte Kinder haben, und sehe tagtäglich, dass die auch ein schönes Leben haben und ein schönes Leben führen. Und vielleicht, oder hoffe ich, ich dann die Stärke habe, gegen diese Ängste auch anzustehen und auch anzukämpfen und nicht irgendwie einem Bild einer Gesellschaft hinterher zu hecheln, das behinderte Kinder am liebsten nicht hätte.
Lisa, wie war es bei dir? Wie gesagt, Frieda, deine Tochter, die 5 Jahre alt ist, wusstet ihr vor der Geburt, dass sie eine Behinderung haben wird? Beziehungsweise was für Auswirkungen hat das gehabt auf eure Familienplanung?
Wir wussten vor der 12. Woche, dass Frieda eine Behinderung haben würde. Es kam bei einem normalen Vorsorge-Ultraschall raus tatsächlich, beziehungsweise die ersten Auffälligkeiten waren da. Dann hat uns die Frauenärztin gefragt, ob wir denn weitere Tests haben wollen würden und wie wir dazu stehen. Und sie hat mir im Nachhinein gesagt, sie hat schon überlegt, soll sie es uns überhaupt sagen, weil wir eben geantwortet haben, eine Behinderung ist für uns kein Problem. Dann hat sie uns aber trotzdem erzählt, dass sie eben eine verdickte Nackenfalte selbst schon am normalen Ultraschall gesehen hat. Das kann man bei guten Ultraschallgeräten ganz leicht erkennen eigentlich, und hat uns dann weiter überwiesen, weil wir dann auch gesagt haben, okay, wir würden es gerne wissen, wenn was ist. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch gesagt, okay, ein behindertes Kind kommt drauf an, was es ist, aber grundsätzlich, ja, ich finde es immer schwierig, Behinderungen in Grade einzuteilen, aber ein leichter Grad ist für uns kein Problem, so Trisomie 13, 18, wo einfach die Lebenswahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, würden wir wahrscheinlich abtreiben. Und dann kam auch raus, dass Frieda eine große Omphalocele hat, das heißt, Magen, Darm und Leber lagen außerhalb in der Nabelschnur quasi. Das war so ein Ball, kann man sich das vorstellen. Der war größer als der Kopf. Und das kam dann eben bei diesem feinen Ultraschall raus. Und diese Art der Fehlbildung geht oft mit Trisomie 13 und 18 einher. Also haben wir gesagt, wir machen eine Chorionzottenbiopsie, also eine Untersuchung der Plazenta, wo man dann eben diese genetischen Sachen eindeutig feststellen kann. Und dann kam raus, das Kind hat es nicht. Und dann haben wir gesagt, führen wir die Schwangerschaft weiter. Und da bin ich auch sehr froh, dass mein Mann der gleichen Meinung war.
Aber ist natürlich auch ein Thema, wo man vielleicht sich erstmal auch selber fragt, schaffen wir das irgendwie, das gemeinsam umzusetzen? Hattet ihr dann schon sofort die, ja, ich sag mal, Herausforderungen im Kopf oder die Gedanken, dass es für euch als werdende Eltern dann größere Herausforderungen gibt im Sinne von vermehrten Arzt besuchen, oder denkt man auch schon weiter im Sinne von, wie wird es dann mein Kind mit Behinderung irgendwann mal in der Gesellschaft haben?
Also im ersten Moment nicht. Also ich bin eh so der Typ, nein, ich kann es jetzt nicht ändern, kriegen wir schon irgendwie hin, und ich mache es einfach. Ich habe mich sehr, sehr viel informiert, weil Wissen macht es und mir einfach sehr viel Sicherheit gibt schon mal, was für Optionen auf uns zukommen können. Ich meine, das ist eine Behinderung, die, oder eine Fehlbildung, die kann von, es sind 2 Wochen Krankenhausaufenthalt bis hin zu schwerer Behinderung einfach alles sein. Und so wusste ich halt schon mal, was könnte auf mich zukommen. Und das hat mir dann sehr geholfen. Aber wirklich vorstellen kann man sich's, glaube ich, nicht. Also man kann sich ein Bild zeichnen, je mehr man sich informiert, je mehr man in den Austausch geht mit betroffenen Eltern. Der war wichtig, um eben sich so ein bisschen was vorstellen zu können. Aber schlussendlich ist das, glaube ich, eine Sache, da wächst man immer mehr rein und vor allem eben ab dem Tag der Geburt.
Aber da ist es doch so, wenn ich es richtig verstehe, wenn man in ein Beratungsgespräch geht von Pro Familia oder so, dass man dann auch Kontakt bekommt zu Familien, die vielleicht ein Kind mit Behinderung haben, wo man dann auch vielleicht sehen kann, wie ein Leben mit einem Kind mit Behinderung aussehen kann, vielleicht sogar auch aufgeklärt werden könnte über Rechte von Elternassistenz und Co., dass man auch nicht ganz alleine dasteht. Oder hattet ihr da das Gefühl, oder hast du da das Gefühl, Lisa, dass es da zu wenig Aufklärung und Informationen gab?
Ja, also das muss ich schon sagen. Gerade für Krankheiten oder Behinderungen, die nicht so häufig vorkommen, also zu dem Thema Omphalocele, findet man erstmal super wenig. Und da auch an so offizielle Beratungsstellen zu gelangen, bin ich jetzt auf meiner Suche erstmal nicht. Weil für mich war ja auch nicht die Fragestellung im Raum, treibe ich ab oder treibe ich nicht ab, sondern erstmal eben die Vernetzung mit anderen Eltern oder eben auch, wie kann das Leben mit Behinderung aussehen. Und da bin ich dann, und das ist meiner Meinung nach ein unterschätzter Kanal, Facebook, weil sich ganz viele Selbsthilfegruppen von eben sehr seltenen Erkrankungen dort abspielen. Und da gab es dann eine Gruppe mit damals irgendwie 120 Mitgliedern nur, entweder Eltern von Kindern mit Onkolozele oder eben selber betroffene Kinder oder jetzt hat Erwachsene. Und die hat mir sehr geholfen. Also da konnte man dann wirklich Kontakte knüpfen. Aber sonst bin ich in meiner ganzen Recherche irgendwie tatsächlich nur pro Familia und Co. dieses Abtreiben oder nicht. Und diese Fragestellung hatte ich ja gar nicht. Deswegen war es tatsächlich eher schwer. Es gibt noch ein Forum, das fand ich sehr schön, das heißt Weitertragen. Da geht es eben um Schwangerschaften mit Diagnose. Und da kann man sich auch austauschen. Aber sonst gab es jetzt danach eigentlich relativ wenig. Wir haben auch gehört, heutzutage muss man doch kein behindertes Kind mehr bekommen. Ihr seid noch so jung. Ich war damals 25. Vielleicht verzieht sich's ja noch von alleine. War auch eine Reaktion.
Also, das Kind verzieht sich?
Genau, also vielleicht führt die Behinderung dazu, dass es noch im Mutterleib stirbt. Das war der Inhalt dieser Aussage. Und ja, also es konnten sich viele nicht vorstellen, auch im familiären Umfeld. Und gerade weil wir es eben noch vor der 12. Woche wussten, ja, war das Unverständnis teilweise groß.
Wie tritt man dem gegenüber? Ich kann mir das vorstellen, dass es auch ein sehr großer Kraftaufwand ist, immer windmühlenartig irgendwie da dagegen anzudiskutieren. Oder kann man sich da überhaupt auf eine Diskussion drauf einlassen? Weil ich meine, es ist ja im Endeffekt dann trotzdem eine Entscheidung, die man gemeinsam getroffen hat.
Also ich muss sagen, man hat so viele Ängste, ich habe das meistens einfach ignoriert. Also was heißt ignoriert? Ich bin nicht drauf eingegangen. Ich hatte keine Kraft für irgendeine Diskussion oder Aufklärungsarbeit. Letztendlich war das unsere Entscheidung. Also heute hätte ich da mit Sicherheit anders drauf reagiert und auch mal aufgeklärt, was solche Fragen eigentlich bei einer wirklich verunsicherten, auch angstbesetzten Schwangeren auslösen können.
Also weil genau das stelle ich mir ja bis heute wahrscheinlich als unfassbar anstrengend vor, immer diese aufklärende Person zu sein, die vielleicht mit Zuversicht auf das Ganze blickt und den BedenkenträgerInnen da draußen bei einem lebenden Kind immer noch rechtfertigen zu müssen.
Ja, und da muss ich sagen, hat die Frieda eine unsichtbare Behinderung, was es uns leichter macht, in manchen Situationen auch schwerer, weil man eben manche Verhaltensweisen von uns oder von ihr dann nicht nachvollziehen kann als außenstehende Person. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist es ja auch schön zu zeigen, es hat so viele schöne Seiten. Und wir sind, und das kann ich jetzt auch erst im Nachhinein sagen, glaube ich, wesentlich glücklicher, zufriedener, dankbarer und demütiger, als wir es gewesen wären, hätten wir ein nicht behindertes Kind bekommen.
Inwiefern?
Weil man einfach sich nicht mehr über die kleinen Dinge aufregt, weil man das Leben zu schätzen weiß, weil man einfach dankbar ist für das, was man hat und nicht nur immer das sieht, was man nicht hat, weil es hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Wir hatten wahnsinnig viel Glück und dessen bin ich mir jeden Tag bewusst. Die Behinderung findet einfach nicht in der Mitte der Gesellschaft statt und schwangere Personen können sich nicht vorstellen, wie es ist und was dazukommen kann. Und ich habe mir auch gedacht, oh Gott, das schaffen wir nie. Also es gab Situationen, da hatte ich große Zweifel. Und man wächst aber da rein. Irgendwann ist es gar nicht mehr so krass. Und ich finde, wenn einem das jemand sagt am Anfang, hey, jetzt ist es echt krass, aber es wird immer weniger krass. Und man wächst da in seine Aufgabe rein. Und mir hat das so wahnsinnig geholfen.
Ja, also laut dem Statistischen Bundesamt gab es 2022 insgesamt 103.927 Schwangerschaftsabbrüche und davon waren 2.373 von diesen sogenannten Spätabbrüchen, also die Abbrüche nach der 12. Woche und 740 gab es noch nach der 22. Woche.
Ist das generell deswegen, weil wir, sag ich mal, das Thema Behinderung, beziehungsweise man könnte ja auch dann quasi sagen, Behindertenfeindlichkeit, also quasi Ableismus, einfach noch sehr in unserer Gesellschaft verankert haben und deswegen eine gewisse Vorbehalte da sind, behinderte Kinder zur Welt zu bringen?
Also davon würde ich ausgehen. Ich meine, einer von den Gründen ist auch, dass wir immer mehr Pränataltests haben, vor allem diese nicht-invasiven Pränataltests, die ja hoch umstritten sind, wo man bestimmte oder wo man vorhersagen kann, ob der Embryo Trisomie 13, 18 oder 21 hat und die auch dazu führen, dass praktisch in manchen Ländern keine Kinder mit Down-Syndrom mehr auf die Welt kommen. Und ich glaube schon, dass das irgendwie zurückzuführen ist auf dieses behindertes Leben wird einfach in unserer Gesellschaft als weniger wert angesehen. Deswegen haben wir das Gefühl, wir müssen irgendwie auf alle erdenklichen Behinderungen testen und dann in der Konsequenz werden halt ganz viele behinderte Embryos abgetrieben.
Ich finde, bei der ganzen Debatte vermischen sich auch ganz viele Dinge irgendwie gleichzeitig. Ne? Also Tests machen ja unter bestimmten Umständen Sinn. Also wenn man herausfinden möchte, ob man medizinisch irgendwie die Geburt unterstützen kann oder die Schwangerschaft unterstützen kann, damit das Kind vielleicht ja, mit weniger Krankheit oder mit weniger Behinderung auf die Welt kommt. Aber zu sagen, das könnte eine psychische Belastung der Eltern sein, wenn das Kind eine Behinderung hat und deswegen ist es gesundheitsrelevant, wirkt für mich so ein bisschen wie ja, Rosinenpicken. Ne? Also das klingt jetzt so hart, aber es wirkt für mich ein bisschen wie Rosinenpicken. Und wenn man sich für ein Kind entscheidet, dazu hat jede Familie die Möglichkeit, bis zur 12. Woche das zu entscheiden. Und dann kann man das natürlich in Erwägung ziehen, ob ich das machen will oder nicht. Aber eine Behinderung, dann da quasi eine Ausnahme zu machen, dass man es länger entscheiden kann, ist, glaube ich, genau dieses Ableistische da drin, dass man eben automatisch von einem Leid, von einer psychischen Belastung ausgeht und wir nicht die Frage stellen, wo kommt denn diese psychische Belastung eigentlich her? Also kommt sie vielleicht nicht auch durch die Gesellschaft, die eben darüber urteilt und richtet, wie kannst du nur ein behindertes Kind auf die Welt bringen? Oder die Ärztinnen, die sich das nicht vorstellen können, ein Kind mit Behinderung zu haben, das dann den PatientInnen vielleicht auch eher ausreden. Den ganzen bürokratischen Wahnsinn, den man durchgehen muss, wenn man ein Kind mit Behinderung hat, medizinischen Wahnsinn und man ständig erklären muss und so weiter, dass diese ganzen Fragen, die ja da mitschwingen, nicht mitgezählt werden. Und dass immer dann das quasi das ungeborene Embryo verantwortlich gemacht wird für die Belastung. Aber die Belastung kommt ja eigentlich von woanders her.
Lisa, wie war es bei dir? Also du hast ja erzählt, dass die Behinderung von Frieda bei einer ganz normalen Ultraschalluntersuchung quasi festgestellt wurde. Wie stehst du quasi zu der Pränataldiagnostik und dem ganzen Testverfahren, die eben ja Behinderungsarten aufdecken?
Auch sehr hilfreich. Also ich habe da eine sehr differenzierte Meinung. Ich hatte nämlich noch eine Schwangerschaft zwischen dem Alois und der Frieda, die dann leider relativ früh enden musste, weil das Kind Trisomie 18 hatte. Und da bin ich dann nochmal diesen Prozess der Pränataldiagnostik durchlaufen, aber auch wieder nur, weil was auffällig war im normalen Ultraschall bei der Frauenärztin. Und auch da haben wir uns dann wieder für einen weiteren Test entschieden. Aber auch, als dann rauskam, Trisomie 18, gegen eine Abtreibung. Und das hätten wir wahrscheinlich bei Frieda nicht gemacht, wäre da Trisomie 13 oder 18 rausgekommen. Aber genau das ist der Punkt. Ich hatte dann eine Entscheidungsgrundlage. Ich konnte anständig entscheiden, weil ich wusste, was ein Leben mit behindertem Kind bedeutet, was es für Hilfen gibt, was es auch für eine absolute Bereicherung sein kann und hatte eine ganz klare ethische, moralische Meinung und auch eine entsprechende mentale Gesundheit. Also ich möchte keiner Frau das absprechen. Genau, aber diese Tests waren einfach sehr hilfreich, um zu wissen, wo geht die Reise hin. Ich konnte mich vorbereiten auf eine palliative Geburt. Soweit kam es dann leider nicht. Also ich wollte das zu Hause, bin dann aber ins Krankenhaus, weil es medizinisch notwendig wurde. So, ich konnte mich vorbereiten. Ich hatte wieder das Wissen, ich konnte es verarbeiten und konnte entsprechend selbstbestimmt den weiteren Verlauf gestalten.
Ich frage mich, unter diesen ganzen Tests, die es da gibt, wo ziehen wir denn dann irgendwann die Grenze? Also wenn wir irgendwann entscheiden können, ich hätte gerne ein blondes Kind oder einen Jungen oder ein Mädchen und das wird dann auch Kassenleistung oder nicht, haben wir vielleicht sogar mit diesen Tests so eine Art Dammbruch begangen gesellschaftlich?
Also interessanterweise gibt es mittlerweile ja schon sehr viel mehr von diesen NIPTs. Also da sind auch noch ganz viele in Entwicklung. Aber mittlerweile kann man auch schon irgendwie auf Anomalien von Sexchromosomen testen und auf ganz viele andere angeborene Behinderungen. Und da gibt es auch eine ganz spannende Studie aus Taiwan, die hat Eltern von autistischen Kindern befragt, was sie machen würden, wenn sie bei der nächsten Schwangerschaft vorher wüssten, dass das Kind Autismus hat. Und da hat sich über die Hälfte davon hat angegeben, dass die dann die Schwangerschaft abbrechen würden. Und ich glaube, das sind schon ziemlich, ziemlich krasse Zahlen auch. Also mittlerweile gibt es ja auch Länder, in denen nahezu 100% von allen schwangeren Personen einen Abbruch machen lassen, wenn sie ein Embryo mit Down-Syndrom diagnostiziert bekommen und so. Also ist eine nicht so gute Richtung, in die wir da gehen.
Die erste Frage, wenn jemand erfährt, dass mein Kind eine Behinderung hat, ist, wusstet ihr das vorher? Also wirklich in 90% der Gespräche Ich hatte erst vorgestern wieder den Fall, da ging es um die Frieda und da habe ich ihm erzählt, dass sie eine Behinderung hat. Und dann war wieder, wusstet ihr das vorher? Und manchmal bin ich auf Krawall gebürstet und frage, ja, und tut das was zur Sache? Hätte ich abtreiben sollen? Oder weil es schwingt ja immer was mit. Ich meine, warum fragen das die Leute? Da liegt ja schon die Bewertung in der Frage. Und genau das ist dieses gesellschaftliche Problem. Heutzutage muss man kein behindertes Kind mehr kriegen. Wir können ja selektieren, weil die Krankenkassen zahlen es ja. Und was macht es aber für den Wert eines Lebens aus, eines Kindes, das vielleicht eben bei Geburt oder nach der Geburt behindert wird oder durch einen Unfall im Laufe des Lebens ein erwachsener Mensch eine Behinderung erlangt? Was bedeutet denn das für den Wert? Das macht ja die Menschen nur noch stigmatisierter, die mit einer Behinderung leben.
Zumal 97% der Behinderungen im Laufe des Lebens ja erworben werden und das nicht von Geburt an getestet werden könnte im Vorfeld. Und dass vielleicht die Frage, trage ich es aus oder trage ich nicht aus, ist das Leben lebenswert, ja oder nein, für viele Familien viel zu groß ist.
Aber auf der anderen Seite, wenn eine Familie sich wirklich diesen Herausforderungen nicht gewachsen sieht und erst im Laufe der Schwangerschaft davon erfährt und sich nicht dahinter versteckt, ob das lebenswert ist beim Kind, sondern wirklich sagt, ich könnte das nicht leisten, ich würde daran zerbrechen, ich könnte dem Kind nicht das geben, ich könnte es nicht so fördern, wie es notwendig wäre und ich würde die ganze Zeit meine Wut und Frustration oder meine Überforderung, ja, Hilflosigkeit an dem Kind auslassen. Also das ist auch ein Punkt, den man bedenken muss. Also es ist wirklich, glaube ich, gar nicht so einfach, da ein richtig oder ein falsch rauszufinden. Also ich finde, jede schwangere Person und auch der Partner, die Partnerin, können ja auch wirklich selber entscheiden. Ich finde nur, dass es eben vielleicht vor der 12. Woche geschehen sollte und dass man sich eben nicht hinter diesem Deckmantel, das Kind hat keine Lebensqualität, versteckt und dass man ganz klar sagt, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte nicht weiter schwanger sein. Das passiert ganz oft. Immer mit dieser Lebensqualität wird argumentiert. Und ich finde schon auch, dass jede Frau selber entscheidet, wenn ein Unfall passiert. Und man kann noch so oft aufpassen, manchmal wird man einfach trotzdem schwanger. Und dazu reden wir auch gar nicht von irgendwelchen Gewaltverbrechen und Co. Aber ich finde, das ist auch wichtig und das muss man differenziert betrachten. Weil es ist nicht immer nur eine Entscheidung, behindertes Kind oder nicht behindertes Kind, sondern manchmal eben auch einfach nur schwanger sein oder nicht. Und da finde ich, sowohl die Abtreibung als auch die Weiterführung einer Schwangerschaft sind Optionen, die beide wertfrei gesehen werden sollten von der Gesellschaft.
Gedanken zum Thema Pränataldiagnostik. Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast Die neue Norm. Jonas Karper, Raul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderung und Gesellschaft. Sie finden alle Folgen der Podcast-Reihe in der ARD-Audiothek. Für Menschen mit Höreinschränkungen haben wir ein Transkript des Gesprächs online gestellt.